Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Max.
Julius.
Hinter den Headlines, ich habe gerade überlegt, wie wir heißen, hinter den Headlines.
Der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt, da sind wir wieder. Genau. Vor mir sitzt Julius Lukas, Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung.
Und vor mir sitzt Max Hunger, auch Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung. Und wir widmen uns heute einem Thema, was, glaube ich, in Deutschland ja wahrscheinlich alle Menschen mitbekommen haben, der Anschlag in Magdeburg am 20. Dezember, bei dem mittlerweile leider sechs Personen gestorben sind. Also zuletzt ist noch eine weitere Frau gestorben und knapp 300 Verletzte. Also die letzte Zahl, die ich hatte, waren 299 Verletzte.
Mhm. Du hattest ja schon mal ohne mich, da war ich schon in Weihnachtsferien,
genau,
dankenswerterweise relativ spontan eine Podcast-Folge aufgenommen mit unserem Kollegen von der Volksstimme.
Genau, da, über Lüte.
Genau, damals ging es ja vor allem um den Hergang des Anschlags, was ist da passiert, und das wissen wir inzwischen ziemlich genau, aber seitdem gibt es ja neue Informationen und vor allem hat die Aufarbeitung begonnen.
Genau, ich hatte mich damals auch noch schon mit unserem Kollegen Hagen Eichler unterhalten, der ja auch schon einiges zum Täter gesagt hat. Das war ein bisschen speziell in diesem Fall jetzt, dass relativ schnell viel bekannt war über den Täter, weil er sich natürlich auch sehr im Internet dargestellt hatte. Wir reden über Taleb A. Und jetzt hast du recherchiert nochmal zum Täter und hast da einige Informationen, vor allen Dingen aus seinem Lebensumfeld, Arbeitsumfeld, noch zusammengetragen, die so vielleicht auch noch nicht bekannt waren.
Und du hast dich mit den Opfern beschäftigt des Anschlags.
Genau, was ja so zwei Dimensionen sind, die man betrachten kann und die auch, glaube ich, wichtig sind zu betrachten. Also bei vergangenen Tragödien, prominentes Beispiel sicherlich der Anschlag von Halle, habe ich auch festgestellt, dass die Opfer mitunter sehr darunter leiden, dass der Täter sehr im Fokus steht, sehr im Fokus der Berichterstattung, sehr in der Öffentlichkeit steht und sie mitunter, das gilt nicht für alle Opfer oder Betroffenen, das Gefühl haben, dass sie selber so ein bisschen hinten runterfallen. Also die am meisten darunter leiden, sei es, weil sie Angehörige verloren haben oder sei es, weil sie selbst betroffen sind, dass sie ja so ein bisschen aus dem Fokus geraten, nicht im Blickfeld sind. Es ist sehr kompliziert, Menschen da zu finden, die darüber reden wollen, die über ihre Angehörigen, die gestorben sind, reden wollen oder die selber über ihre Erlebnisse dort reden wollen, weil es natürlich auch traumatisierende Erlebnisse sind und man muss da auch sehr sensibel und vorsichtig sein. Ich habe das trotzdem probiert, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das war bisher noch nicht sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Es gibt
also mit Verletzten wie auch Angehörigen,
genau,
von Todesopfern.
Beides, ja. Das war noch nicht sehr erfolgreich. Es gibt die Eltern des getöteten Jungs, 9 Jahre alt, die haben sich von sich aus in den sozialen Medien geäußert. Die Mutter zuerst mit so einer Art Abschiedsbrief, Abschiedsgedanken zu ihrem Jungen, das war das Erste, und dann auch im Nachhinein, weil es bei denen Probleme gab, ihr Kind nochmal zu sehen. Also das hat weit über 10 Tage gedauert, bevor sie ihr Kind nochmal sehen konnten und sich eben auch verabschieden konnten. Das lag an Identifizierungsmaßnahmen. Die sind darüber hinaus jetzt, also man kann es vielleicht nochmal ein bisschen ausbauen, das Problem war, dass der Leichnam des Jungen einfach identifiziert werden musste und das musste am Ende über einen DNA-Abgleich geschehen, weil die anderen Methoden, Zahn- und Fingerabdruck, nicht funktioniert hatten in diesem Fall. Und deswegen hat das leider sehr, sehr lange gedauert, bis man diesen DNA-Abgleich machen konnte. Und erst dann war der Leichnam freigegeben und konnte auch von den Eltern, also es ist in dem Fall die Mutter und der Stiefvater, die da öffentlich aufgetreten sind, von denen konnte das dann erst, konnten die erst dorthin. Genau, das waren die haben sich jetzt nicht weiter geäußert, auch gegenüber mir nicht weiter geäußert. Wie gesagt, ich habe da immer komplettes Verständnis, wenn jemand das nicht will, wenn jemand auch nicht auf Anfragen reagiert oder so, weil man wüsste selber nicht, wie man in dieser Situation drauf wäre oder ob man den Nerv dafür hätte.
Ja, du hast ja auch schon mal ein bisschen davon erzählt, du hast ja auch gesagt, also man kann die Leute versuchen zu kontaktieren. Ich weiß nicht, was sind so übliche Kanäle? Du kennst die ja nicht.
Genau, es ist sehr erstmal komplizierter, Leute zu finden überhaupt. In Zeiten des Internets und sozialer Medien funktioniert das schon recht gut. Also hat man auf jeden Fall mehr Anknüpfungspunkte, als man es früher hatte.
Das heißt, du guckst doch einfach, wer hat was wo geschrieben und versuchst
genau, dann zu gucken. Genau, das ist eine Möglichkeit. Man kann über Institutionen gehen, wie den Weißen Ring oder das Deutsche Rote Kreuz, die ja in der Seelsorge aktiv sind oder in der Opferbetreuung. Die Fragen, die sind natürlich auch jetzt nicht da sehr, sehr offen mit Daten. Man kann ihn, also was ich probiere, ist einfach nur den anzubieten, zu sagen, wenn da jemand den Bedarf hat, darüber zu sprechen, wenn der irgendein Thema hat oder so, dann bin ich da, dann können Sie sich an mich melden, dann können wir weiter überlegen. Weil ich es auch einfach schon hatte, dass Leute nach, das sind jetzt in dem Fall keine Anschlagsopfer, aber ich hatte schon zweimal mit Unfallopfern, wo Angehörige Opfer eines Verkehrsunfalls war das jeweils wurden und wo die Angehörigen einfach irgendwann gesagt haben, irgendwie entweder in der öffentlichen Darstellung fanden sie Sachen falsch oder wollten das gerade rücken. Einmal war es auch, dass die einfach die Familie gesagt hat, wir wollen nochmal über unsere Tochter, Schwester, meine Frau sprechen so. Also es waren einfach so, die wollten das nochmal, dass da irgendwie so ein Menschenleben weg ist und dann ist einfach geht alles weiter. Das war denen einfach ein Anliegen, dass es eben nicht so ist, dass es einfach nochmal gesagt wird, dass das passiert ist. Und dann immer auch ein bisschen verknüpft mit, dass der Opferschutz beziehungsweise das, was Opfer bekommen können in Sachsen-Anhalt mitunter, nicht in Sachsen-Anhalt, auch in Deutschland, sehr kompliziert ist, also auch Versicherungen und so weiter, wo man sehr viel bürokratischen Aufwand hat, um da im Endeffekt irgendwie finanzielle Hilfe zu bekommen, weil ist ja einfach oftmals, wenn jemand weg ist aus einer Familie oder sowas, dann entstehen ja riesengroße Lücken, die man jetzt gar nicht so, also auf allen Ebenen. Genau.
Es gibt Opfer, die wollen sprechen, es gibt welchen, denen bietest du das an, aber du hast ja auch schon, ich merke auch so, wie du das formulierst, ist ein bisschen vorsichtig. Man will ja Menschen, die trauern, auch nicht irgendwie jetzt auf gut Deutsch auf den Keks gehen als Journalist und dann irgendwie
genau das,
irgendwie ja die zusätzlich belasten. Also schreibst du dann vorsichtige Nachrichten oder wie?
Ja, ich schreibe das sehr defensiv und erkläre auch gleich, dass wenn sie das nicht wollen, ich auch nicht weiter irgendwie noch 20 weitere Nachrichten schreiben werde oder so, oder probiere das einfach so einfühlsam wie möglich, zu verdeutlichen, was der Ansatz ist des Beitrags oder eines möglichen Beitrags.
Ja.
Und wenn sie das wollen, dann machen wir das gerne sozusagen, und wenn eben nicht, dann nicht. Man könnte das aggressiver machen, das will ich aber auch nicht, weil das auch in gewisser Weise eine Verantwortung ist. Ich meine, das sind Menschen, die Traumata erlebt haben. Wenn sie selber betroffen waren beziehungsweise jemanden verloren haben, da finde ich das auch irgendwie ungehörig, da jetzt irgendwie aggressiv irgendwas einzufordern. Ich habe eine Rückmeldung bekommen von der Tochter einer Getöteten, und die das zum Beispiel einfach nicht möchte. Die hat geschrieben, ja, alles, hat sich irgendwie jetzt nicht gefreut über die Nachricht, aber hat sie positiv aufgenommen und hat gesagt, nee, sie hat viel Rückmeldung gekriegt von anderen Menschen, die ihre Mutter gekannt haben, und für sie ist das genug Öffentlichkeit, und dann ist das vollkommen in Ordnung. Also schreibe ich jetzt auch nicht, dass
ja, es ist journalistisch nicht so leicht auszubalancieren. Ne? Es ist im Zweifelsfall einfacher, was über den Täter zu schreiben, weil der, also gerade in dem Fall, im Anschlag von Magdeburg, vielleicht nochmal für die es jetzt nicht parat haben, kommen jetzt ein bisschen spät, aber Taleb A. ist der Täter. Das wissen wir, können normalerweise sagen wir auch mutmaßlicher Täter, solange Menschen noch nicht verurteilt sind, aber da er öffentlich diese Tat begangen hat und es hunderte Menschen gesehen haben, können wir das so sagen. Für einen 50-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien, der aber schon seit 2006 hier in lebt und hier nach Deutschland geflohen ist und zuletzt im Maßregelvollzug in Bernburg gearbeitet hat. Und über den Täter zu berichten, ist als Journalist immer erstmal einfacher, weil in dem Fall wissen wir, dass er das begangen hat. Es gibt viel Aufmerksamkeit dafür, es gibt viele Fragen, die sich da stellen, und man kann jetzt nicht an ihn rankommen, er sitzt in Untersuchungshaft, aber es steht uns natürlich frei, alles mögliche andere zu recherchieren in seinem Umfeld. Das kann man jetzt bei Opfern so nicht machen, weil die natürlich, da gibt es natürlich einen Persönlichkeitsschutz und so. Trotzdem hast du ja auch skizziert, und ich finde das auch, eigentlich sollte es um die Opfer gehen erstmal, weil das sind die, die darunter leiden, beziehungsweise die Angehörigen, und deswegen reden wir ja da über diese Tat, weil es so viele Menschen so stark betrifft.
Ja, das, was du schon sagst, wir als Medien haben erstmal auch nicht das Recht, im Endeffekt die Leute in die Öffentlichkeit zu zerren, weil es sind keine Personen der Öffentlichkeit. Das ist einfach so, und wenn sie das wollen, dann kann man das machen, und ansonsten sollte man es eben nicht machen. Und bei Taleb A. ist das eben was ganz anderes, weil natürlich bei ihm, und da hast du ja intensiver recherchiert jetzt, bei ihm schon auch darum geht, zu verstehen, und das ist ja auch sicherlich etwas, was Opfer wollen, zu verstehen, wie es dazu kam. Also was war das für einer? Warum hat er sich so radikalisiert? Und die Frage, die ja auch in Zukunft oder für die Zukunft am wichtigsten ist, wie kann man das verhindern vielleicht?
Genau, also es ist ja, also der Taleb A hat sich am 20. Dezember ist mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gefahren, gerast und hat dabei eben diese vielen Menschen verletzt und auch Menschen getötet. Und ich habe mich mal auf seine Spuren begeben und habe versucht herauszufinden, was das für ein Mensch war und auch, ob das hätte auffallen können, dass der offensichtlich psychisch
krank. Was heißt auf seine Spuren begeben?
Naja, ich war an seinem Wohnort, also er hat ja in und an seinem Arbeitsort und habe versucht, sein Lebensumfeld so ein bisschen abzugrasen. Man weiß nicht viel über ihn und er, nach allem, was wir wissen, hat er auch ein sehr isoliertes Leben gelebt. Er hat in Bernburg gewohnt zuletzt, ich glaube seit ein paar Jahren auf jeden Fall, und hat dort im Maßregelvollzug gearbeitet als Psychiater. Maßregelvollzug, ja, ist eine geschlossene Psychiatrie, in der vor allem suchtkranke Straftäter behandelt werden. Und also die verbüßen da eine Art Haftstrafe, kriegen aber gleichzeitig eine Therapie. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Und er war da Psychiater, hat Gruppensitzungen geleitet, aber er hat auch, das ist auch so eine Art Hausarztfunktion. So ein Psychiater ist ja ein Mediziner, der eine Grundausbildung hat und dann noch einen Facharzt gemacht hat. Und der kann also auch Ohrenentzündungen und Ausschlag, was mit dem die Häftlinge da oder Patienten eben auch kommen, das stand da auch zur Verfügung. Und ich habe mich in seinem Arbeitsumfeld umgehört, habe mit seinem Arbeitgeber gesprochen und auch versucht, sein
Wie macht man das? Also kann man
das Umfeld
einfach Leute fragen? Also wie kommt man die Leute ran? Ich meine,
also einmal wissen wir ja, wo er gearbeitet hat. Das heißt, man kann seinen Arbeitgeber fragen. Und dann, wie das unsere Kollegen ja auch schon gemacht haben, versucht man so ein bisschen Menschen zu fragen, die wen kennen. Und dann bin ich über einen Kollegen, der Kontakt zu einem anderen Häftling hatte, der einen Häftling kennt, bin ich auf ehemalige Patienten von ihm gestoßen und habe mich mit denen auch getroffen und habe mit denen gesprochen. Und dann wissen wir aus Medienberichten, wo er häufig essen gegangen ist. Das ist so ein Dönerimbiss im Prinzip. Und da war ich auch. Und ich war eben auch vor allem vor Ort. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, auch wenn man viele Sachen könnte man auch am Telefon machen, aber ich war auch an seinem Wohnhaus, also er hat in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Ich bin die Strecken mal abgegangen, zu Fuß zu seiner Arbeit, zu Fuß in die Innenstadt und so, um Gefühl dafür zu kriegen, wo hat er gelebt. Das bringt einem nicht immer was, aber manchmal eben schon. Und
Was zeigt sich da für ein Bild? Was war das für ein Typ?
Also er hat eine kleine Mehrfamilienhaussiedlung, hat er gewohnt, ist alles super unscheinbar. Ich habe ein paar Passanten gefragt. Seinem Nachbarn konnten wir auch schon mal sprechen, er war da überhaupt nicht auffällig. Also ist ein ganz normales Haus, du guckst so ins Saaletal, ist eigentlich ganz idyllisch und hat ein paar Minuten Fußweg zu seinem Arbeitsort gehabt. Der ist nicht aufgefallen, aber der eine Ansprechpartner hat so schön beschrieben, er war auffällig, unauffällig. Also er hatte im Prinzip, wir wissen nichts von irgendwelchen Freunden, von sozialen Kontakten, von sozialen Engagement. In diesem Dönerimbiss zum Beispiel, da war er 3 bis 4 Mal die Woche essen. Er hat sich meistens irgendwie einen Flammkuchen mit Scampis bestellt und 3 bis 4 Bier getrunken, war wohl aber nie besoffen.
Schon und ordentlich.
War ein Stammkunde, aber das war der Betreiber ist ein Kurde aus Syrien und der meinte, ein Mitarbeiter hätte ihn mal, weil er offensichtlich irgendwie so aussieht, das könnte er aus irgendwie im arabischen Land stammen, hat ihn mal gefragt, hey, wo kommst du her auf Arabisch? Und Bernburg ist jetzt auch nicht so riesig, die Community ist nicht so groß und er hat direkt abgeblockt und gesagt und auf Arabisch gesagt, es geht dich nichts an. Und er saß dann immer da, hat sich in sein Handy vertieft und wollte mit jemandem reden. Und auch in seinem Arbeitsumfeld, also die ehemaligen Patienten, mit denen ich gesprochen habe, die beschreiben ihn als schon sehr seltsamen Typen, der aber kaum was nach außen gelassen hat. Also der soll kaum gesprochen haben. Er hatte in dieser Einrichtung, das wissen wir ja schon, den Spitznamen Dr. Google, weil er immer einen aufgeklappten Laptop bei jeder Visite neben sich hatte und bevor er die Diagnose gestellt hat, musste er mal erstmal was eintippen und irgendwas nachgucken. Und er soll...
Was so ein bisschen an seiner Fähigkeit als zumindest in der allgemeinen Medizin zweifeln lässt.
Also die Patienten beschreiben ihn als sehr unsouveränen Arzt, der oft Fehldiagnosen gestellt haben soll. Sein Arbeitgeber, die Salus GmbH, das ist so ein landeseigener Betrieb, gab jetzt nie Anlass, irgendwie dienstrechtlich, disziplinarisch gegen ihn vorzugehen, also irgendwie daran zu zweifeln, dass er kein Arzt ist. Aber er hat unter den Patienten, mit denen ich gesprochen habe, hat er keinen guten Ruf und auch Kollegen haben sich wohl mal über ihn beschwert. Aber er war jetzt nicht, er war nicht aufbrausend oder irgendwie so, sondern er war sehr zurückhaltend, hat kaum was gesagt, hat oft nur genickt. Es gibt so ein paar Dinge, die mir die ehemaligen Patienten erzählt haben, die ein bisschen wirr und wirken. Also er soll so ein bisschen so Verfolgungswahn durchblicken lassen haben. Ja. Aber das ist auch die Frage, vielleicht auch nicht ganz unrealistisch. Er hatte wohl Angst, dass der saudi-arabische Staat ihn ausspioniert und hinter ihm her ist. Ich meine, er ist ja...
Da muss man vielleicht noch mal ganz kurz was anderes dazu sagen.
Genau, er ist bekennender, er ist Flüchtling, er hat hier offiziell Asyl bekommen in Deutschland und ist geflüchtet aus Saudi-Arabien, hat sich vom Islam abgewandt.
Genau.
Und befürchtet deswegen Sanktionen der...
Weil du vorhin gesagt hast, es ist kein soziales Engagement, da meinst du jetzt eher so, er ist in keinem Verein.
Genau, er ist in keinem Verein.
Aber er hat sich ja auch engagiert.
Genau. Und da komme ich noch zu, stimmt, er war schon im Internet oder auch generell als Aktivist tätig und hat sich angeblich, ich kann es nicht so richtig nachprüfen, für die Rechte oder soll saudi-arabischen Frauen, die aus Saudi-Arabien geflüchtet sind, geholfen haben. Das ist ein Engagement, stimmt. Ich meinte so Vereine oder
irgendwelche
Hobbys oder so, wo er mal in der Öffentlichkeit war,
er war, glaube ich, kann man sagen, Anti-Islam-Aktivist.
Genau, er war Anti-Islam-Aktivist.
Großen Twitter-Account oder so?
Genau, da komme ich noch zu.
Okay.
Also, aber er war sehr zurückhaltend, ein bisschen wirr. Er soll vor seinen suchtkranken Patienten irgendwie ein bisschen über Alkohol geschwärmt haben und gesagt haben, Muslime müssten alle im Alkohol trinken und so. Das sind Dinge, die können wir nicht richtig nachprüfen, aber sie wirken schon authentisch.
Hm.
Aber ist jetzt nicht so, dass ihn jemand für einen Psychopathen gehalten hat oder irgendwas. Aber im Kontrast...
Aber doch anscheinend ein Typen, der nicht besonders kompetent war. Also ist das dann keinem aufgefallen und haben die einfach gesagt, ach, solange da die Arztstelle besetzen, sind wir alle froh, weil wir finden jetzt eh keinen neuen.
Das lässt sich nicht so...
Seltsam, ja.
Das lässt sich nicht so richtig...
Was sagt denn die Klinik dazu?
Die Klinik sagt, die Kritik, die es gab, die es offensichtlich gab, habe sich immer so in zwischenmenschlichen Gesprächen klären lassen und sie haben keine Grundlage gesehen, irgendwie wirklich arbeitsrechtlich gegen ihn vorzugehen und auch nicht an seiner Qualifikation als Arzt zu zweifeln. Die Patienten, die mit denen ich gesprochen habe und auch ein paar Kollegen beschreiben das ein bisschen anders, aber ja, da stehen diese beiden Sichtweisen sich gegenüber. Interessant ist aber auch, im Kontrast, und da komme ich jetzt zu dem, was du gerade angesprochen hast, zu diesem zurückhaltenden, isolierten, ich will nicht mit dem Menschen im Imbiss sprechen und ich rede auch nicht mit meinen Nachbarn. Im Internet hat er ein X-Profil betrieben unter seinem Klarnamen mit über 40.000 Followern.
Was schon ganz schön
ordentlich ist. Das ist für jemanden, gerade in Sachsen-Anhalt, ist das ein richtig großer Account und auch öffentlich einsehbar, unter seinem vollen Namen. Und dort hat er eine ganz andere Seite gezeigt. Dort war er sehr aufbrausend, es lässt sich auch so eine Art Radikalisierung nachvollziehen. Also ich glaube, die frühesten Tweets, die wir uns angeguckt haben, oder Posts, sind so von 2023. Da geht das los mit, er kritisiert immer wieder harsch den Islam und sagt, der Islam will die ganze Welt unterjochen und Deutschland würde da mitmachen und Deutschland würde Europa islamisieren wollen. Belege für solche Behauptungen nennt er nie und das geht dann aber weiter bis hin zu Gewaltdrohungen. In der letzten Phase im Jahr vor dem Anschlag hat er dann auch wirklich öffentlich damit gedroht, sich an Deutschland zu rächen. Das ist auch nicht unbeobachtet geblieben.
Genau, war das denn nicht mal ein Grund, irgendwie da von staatlicher Seite einzugreifen?
Also genau,
von
und das
Kriminalämtern
ist
hier, oder
genau.
anderen Behörden?
Also der Polizei ist das durchaus aufgefallen und bei der Polizei war er auch überhaupt kein Unbekannter. Zum einen, weil er selber sehr viele Anzeigen gestellt hat gegen alle möglichen Leute, gegen Staatsanwälte, gegen die saudi-arabische Regierung, gegen andere Flüchtlingshelfer, teilweise wegen Spionage, wegen Verleumdung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was aus diesen Anzeigen geworden ist, aber gegen ihn selber wird auch als Tatverdächtiger geführt in mindestens 6 Verfahren, glaube ich. Er ist aber nie angeklagt und logischerweise auch nicht verurteilt worden. In der Regel, glaube ich, weil einfach dann Beweise gefehlt haben oder die Beweislast nicht so hart war. Die Polizei hatte auch sogar aufgrund dieser Drohung im Internet, wollte die mal eine Razzia bei ihm durchführen, hat unser Kollege Jan Schumann heute geschrieben. Und das ist aber nicht passiert, weil der Richter gesagt hat, das reicht nicht, das ist zu dünn, da können wir nicht bei ihm irgendwie die Bude auf den Kopf stellen. Sein Arbeitgeber hat mir aber bestätigt, dass die Polizei ihn mal auf der Arbeit aufgesucht hat. Und das ist jetzt wirklich ein Knackpunkt vielleicht. Die Polizei hatte ihn also im Blick. Sie hat gesehen, da ist jemand, der der spricht Gewaltdrohungen im Internet aus. Es hat aber einfach, die juristische Grundlage hat offensichtlich gefehlt, um ihn wirklich entweder also vor Gericht zu bekommen, noch irgendwie eine Razzia bei ihm zu machen. Es gab so Gefährderansprachen, da sagen die ihm halt, wir auf gut Deutsch sagen die, wir gucken, was sie machen und lassen sie das mal lieber. Aber das hat jetzt keine weiteren Konsequenzen. Bloß sein Arbeitgeber und auch das zuständige Ministerium, die sogenannte Fachaufsicht für diesen Maßregelvollzug, die haben davon nach eigener Aussage, aber das ist wohl auch glaubhaft, nichts gewusst. Das liegt daran, dass der Datenschutz das verhindert. Also nur weil die Polizei Ermittlungsverfahren und Gefährderansprachen gegen jemanden führt, darf der Arbeitgeber davon nicht in Kenntnis gesetzt werden. Selbst wie wenn er in diesem Fall in einem sensiblen Bereich arbeitet und im Staatsdienst am Ende. Und das ist schon krass, finde ich.
Also man es ist komisch übereinander zu kriegen, sage ich mal, dass man sich so radikalisiert und öffentlich auch ja anscheinend oder digital öffentlich zumindest auffällt und das in seinem normalen Leben ja anscheinend dann eben nicht zu sehen ist und auch für den Arbeitgeber oder Mitarbeiter, Kollegen und so.
Seine Kollegen, Ex-Patienten und auch sein Arbeitgeber sagen auch, wir wussten, dass er als Aktivist tätig war, als Flüchtlingshelfer im weitesten Sinne. Von seinem Twitter-Profil wissen sie wohl aber nichts und wussten auch nicht, was er da schreibt.
Schwierig. Also es ist halt immer, also insofern schwierig, weil man im Nachhinein immer alles irgendwie logischerweise besser beurteilen kann. Also, aber dass jemand so radikal drauf ist, so oft droht, eben auch im Gesetz irgendwie so ein Konflikt gerät und da eben nichts passiert, ist auch irgendwie schwierig zu verstehen.
Also wenn man so, wie gesagt, sich so umhört, das gibt es so viele kleine Hinweise, dass irgendwas da bei ihm gar nicht gestimmt hat. Das geht los damit, dass er dem Dönermann sagt oder der Bedienung im Imbiss sagt irgendwie, lass mich in Ruhe, ich sag dir auf keinen Fall, woher ich komme. Warum? Ne? Das ist irgendwie ein bisschen eine Überreaktion bis hin zu solchen Dingen, dass er zum Schluss sehr lange krank geschrieben war, auch immer wieder krank geschrieben war. Da ist er seinem Arbeitgeber dann doch mal aufgefallen. Mit einer sehr merkwürdigen Begründung. Er soll sich so geärgert haben über eine gerichtliche Auseinandersetzung im Rahmen seiner Aktivistentätigkeit, dass er nicht arbeitsfähig war. Wo man sich jetzt auch fragt, also ein Psychiater, der mit suchtkranken Menschen arbeitet, ist nicht arbeitsfähig, weil er sich sehr ärgert über etwas. Das kommt mir auch sehr merkwürdig vor.
Das ist schwierig, warum man da nicht irgendwie dann arbeitsrechtlich auch irgendwie was machen könnte. Man weiß ja nicht, ob das irgendwas geholfen hätte am Ende.
Das ist natürlich alles keine Hinweise darauf, dass er bald ein Attentat begehen wird, aber das sind Hinweise darauf, dass ihm irgendwas nicht gestimmt hat. Jetzt im Rückblick, wie du hast schon gesagt, ist man immer schlauer. Wenn man jetzt so von außen drauf guckt, kann man natürlich sagen, er ist eigentlich der typische, oder er hat Merkmale eines typischen Attentäters, total zurückgezogen, radikalisiert sich im Internet. Es gibt keine sozialen Kontrolle, wir wissen nichts von irgendeinem Freundeskreis, von Bekannten, von irgendwelchen sozialen Gruppen, in denen er irgendwie aktiv war, außerhalb seiner Aktivistentätigkeit. Also, ein widersprüchliches Bild und eins, das nicht, wo man jetzt keine einfachen Schlüsse draus ziehen kann. Aber hoffentlich eins, das uns vielleicht, was vielleicht in der Zukunft hilft, sowas zu verhindern. Ja,
vielleicht eben dieses auch die Verknüpfung da der behördlichen Stellen jeweils, dass da vielleicht irgendwie doch mehr Austausch möglich ist oder.
Genau, diese Aufarbeitung beginnt ja jetzt auch auf Landesebene. Bei uns im Landtag wird, glaube ich, auch darüber diskutiert, ob man das nicht möglich machen sollte, dass wenn jemand so auffällt und die Polizei so viel über ihn weiß und ihn vielleicht für gefährlich hält, dass man das auch außerhalb, dass man das auch an einen Arbeitgeber zum Beispiel übermitteln darf. Das wird jetzt noch zu klären sein.
Genau, zumal in einem solchen Fall, wenn er auch in solchem sensiblen Bereich arbeitet. Okay, ja. Vielen Dank erstmal für die Recherche. Ja. Wie du schon sagst, extrem widersprüchlich und wir bleiben da natürlich dran.
Ja, das wird uns sicherlich auch noch eine Weile beschäftigen.
Absolut, es wird ja auch Verfahren geben, also ein Gerichtsverfahren und so. Da werden wir natürlich dranbleiben. Und genau, sobald was mit den Opfern es da irgendwie weitergeht, da werden wir das vielleicht wahrscheinlich auch nochmal im Podcast aufnehmen. Okay, dann Max.
Dann genau, würde ich sagen.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge.
Genau, bis zur nächsten Folge. Und
wen die Recherche interessiert, wir packen den Link in die Shownotes.
Ja, absolut, natürlich. Okay, bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.